Ja, schön, dass ich mal wieder was sagen darf hier vorne. Und es ist total so, wie du gesagt hast. Ich saß drin und ich wusste, die Predigt ist vorbereitet, weil alles irgendwie, was gesagt wurde, hat schon so gepasst. Also, ich saß beim dran und habe gesagt, so jetzt Amen. Ihr habt schon einen Teil der Predigt gesagt. Also, vielen Dank. Heute geht es um Helden. Und ich habe mit dem Mike vor kurzem eine Predigt gehört, die kannte ich schon, aber ich habe die nochmal gehört und habe gedacht, boah, ich würde darüber voll gern was erzählen, weil ich fand die Geschichte früher schon total gut. Und das passt total zu dem, was der Bernd die letzte Zeit gemacht hat. Genau, von Helden und Heldinnen habe ich es heute. Und er will nicht. Jetzt. Genau, was ist denn für euch ein Held? Oder was macht einen Held so aus? Also es ist voll schade, dass heute keine Kinder da sind, weil die hätten bestimmt die perfekten Antworten gehabt, weil die wissen genau, was ein Held ist. Was ist denn so für euch ein Held? Ein Drachentöter, genau, zum Beispiel. Der Robin Hood, genau, das ist auch ein Held. Ja, den finde ich auch echt gut. Ja, was macht denn ein Held aus für euch? Genau, ja. Der ist voll mutig, genau. Wie bitte? Der opfert sein Leben für andere. Ja, super stark. Genau, trotz Angst geht er weiter. Würden wir die Kinder fragen, dann wird irgendwie sowas kommen. Die haben super Kräfte, die sind voll stark, die haben Muskeln, die können an der Wand hochklettern, die können fliegen, die können Karate, keine Ahnung, was die alles noch so können. Heute geht es um Helden. Ich habe euch mal so zwei Bücher mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Das waren so Bibelcomics und da waren auch immer so Heldengeschichten drin. Genau, Helden in der Bibel. Und heute geht es um Helden. Und ich habe euch so eine alte Beschreibung mal aus so einem ganz alten Lexikon, was manche meinen, wo, genau, wo quasi auch vor 100, 200, 300 Jahren schon Helden es gab. Genau. Die waren natürlich nicht Superhelden und hatten kein Cape an oder sowas, aber da stand, ein Held ist einer, der von Natur mit einer ansehnlichen Gestalt und ausnehmender Leibesstärke begabet, durch tapfere Taten Ruhm erlanget und sich über den gemeinen Stand derer Menschen erhoben. Nicht schlecht. Also sahen die ziemlich gut aus, scheinbar auch. Die hatten Leibesstärke und haben sich über die anderen erhoben. Das waren Helden. Und um so Helden geht's heute, vielleicht. Ich nehme euch mit ins Alte Testament und ich möchte daran anknüpfen, was der Bernd hatte. Der Bernd hatte die letzten zwei Gottesdienste gepredigt über Gnade im Gericht. Und wenn man sich so das anguckt, oh nein, Moment, die Zeit irgendwie, es gab immer eine, so Hochphasen, da war das Volk Israel total nah bei Gott und dann sind sie weg von Gott. Und dann gab es irgendeine Art von Gericht, das fängt bei Adam und Eva an und zieht sich durch die ganze Bibel. Und dann war es wieder ganz toll und dann hat es wieder nicht mehr funktioniert. Und dann kam irgendein Richter und dann war es super und alle haben gehört, was Gott will und dann hat es wieder nicht funktioniert. Und das ging die ganze Zeit so. Und trotzdem, in der ganzen Zeit, das hat der Bernd auch schön rausgearbeitet, war Gott gnädig. Der hätte auch sagen können, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich höre jetzt auf, mir reicht's. Ich gehe gerade durch die Bibel und der Mike und ich sind gerade bei Jeremia angekommen. Und es ist so qualvoll, das zu lesen oder zu hören, weil das ist so frustrierend manchmal, wo man denkt, ey, Gott leidet brutal mit. Und er hat keine Lust mehr. Und die machen so irre Sachen. Die opfern zwischendurch ihre Kinder. Und dann steht da, ich will das gar nicht. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Habe ich euch gesagt, ihr sollt es machen? Nein. Und man sieht, wie Gott echt irgendwie auch nicht mehr weiter weiß, so für unser Gefühl. Und das ist einfach wieder so ein Moment, das Volk hat Mist gebaut. Die waren ganz, ganz nah bei Gott und dann haben sie sich wieder mit sich selber beschäftigt. Und dann kam Gericht und diesmal war es durch Midian. Midian hat das Volk verfolgt. Jedes Mal, wenn Erntezeit ist, sind sie gekommen, haben alles weggenommen, haben die Schafe weggenommen, die Kühe, wenn sie noch welche gefunden haben, haben das Getreide mitgenommen oder verbrannt. 7 Jahre lang. Das heißt, denen ging es echt schlecht. Die hatten Hunger, die hatten Angst und das war ihre Situation. Als die Israeliten zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten. Und er sprach, ich bin der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch rausgeführt, ich habe alles gemacht und ich habe euch aus der Bedrängnis rausgeholt und ich habe gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Schon wieder. Wenn wir die Bibel durchgucken, passiert das die ganze Zeit. Und wir von unserer Warte sitzen manchmal dran und denken, Mann, sind die doof. Oder? Gott macht so mega gigantische Sachen. Oh, die sind auch echt doof, oder? Wir würden sowas doch nie machen. Wir würden voll dranbleiben. Weil wir es so, wir wissen doch, wie Gott ist, oder? Also manchmal, wenn ich Bibel lese, denke ich echt, Mann, sind die doof. Warum kapieren die es denn nicht? Und mitten in der Zeit gab es einen Mann, ihr erratet vielleicht schon, um wen es gleich geht, der Gideon. Der Gideon war in so einer Höhle oder in einer Scheune, hat sich versteckt und hat gedroschen den Weizen, weil er hat sich verstecken müssen, weil er wusste, wenn die mich kriegen, dann geht es mir schlecht. Weil ich kann das nicht öffentlich machen. Weil ich weiß, wenn die kommen, dann habe ich ein echtes Problem. Und er hat sie versteckt und war da in seiner Scheune und hat das gedroschen. Und auf einmal steht da einer neben ihm und sagt, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Ich glaube, der Gideon, der hätte wahrscheinlich geschrien vor Angst erstmal, so wird es wahrscheinlich mir gehen. Da steht einer und spricht dich an, du kennst den nicht, du weißt nicht, wer das ist und eigentlich denkst du, du bist irgendwo versteckt und dann kommt der. Und dann sagt der sowas. Ich glaube, ich würde mir ein bisschen veräppelt vorkommen, wenn mir das jemand sagt. Ich verstecke mich irgendwo und dann kommt jemand und sagt, du streitbarer Held, ich bin mit dir. Und die Reaktion von ihm war nicht, dass er gesagt hat, ja, super, cool, lass uns was machen. Und gleich am Anfang, und das passt so zu euren Bildern, die ihr schon gesagt habt und was ihr für Zeugnisse gebracht habt, gleich am Anfang stellt Gott klar, er sieht da was ganz, ganz anders wie Gideon. Er muss erstmal klarstellen, ich bin mit dir. Und der Gideon sieht es nicht. Und ich glaube, wir können es gut nachvollziehen, wenn 7 Jahre lang dein Essen weggenommen wird, wenn 7 Jahre lang deine Feinde kommen und alles kaputt machen, dann hast du nicht das Gefühl, Gott ist gerade bei mir. Und dann geht es dir vielleicht auch nicht so, dass du, wenn du nicht aufpasst und du bist unterwegs, dass du vielleicht ein Herzblatt auf dem Boden siehst, weil du siehst es einfach nicht. Und das Erste, was klargestellt wird, ist, hey, ich bin mit dir. Egal, was du gerade siehst oder was du nicht siehst, das ist eine Tatsache. Und das Zweite, was klargestellt wird, ist, ich sehe was in dir, was du gerade noch gar nicht siehst. Du streitbarer Held, du Kämpfender. Glaubt ihr, der Gideon hat sich so gefühlt? Ich glaube nicht. Du streitbarer Held, das hört sich voll mutig an, oder? Und was macht er? Er versteckt sich, er ist doch nicht mutig. Und Gideon sagt nachher auch, hey, ihm ist nicht wohl bei der ganzen Sache. Und sagt, Warum ist uns aber das alles passiert? Wo sind die Wunder, die unsere Väter mir erzählt haben, die sie uns erzählt haben? Der Herr hat uns aus Ägyptenland herausgeführt, aber jetzt hat er uns verstoßen. Wo sind die Wunder? Wo ist das Zeichen, du bist mit uns? Ich sehe es gar nicht. Wo ist denn das? Und dann kommt was total Verrücktes. Dann sagt er erstmal ganz klar die Tatsache, Gott sieht dich als könnend. Du kannst. Du brauchst gar keine Ausrüstung. Der steht da mit nichts und der Engel kommt und sagt, du streitbarer Held, ich sehe, du kannst. Das hatte der Obama mal gesagt. Yes, we can. Ja, wir können. Ich glaube nicht, dass Gideon gesagt hat, ja, ich kann. Sondern nein, ich will nicht. Oder vielleicht kannst du, aber vielleicht auch nicht. Weil ich sehe es ja nicht. Seit 7 Jahren habe ich irgendwelche Geschichten gehört, aber ich sehe gar nichts. Und das andere ist, dann kommt der Engel, das steht alles in Richter 6, falls ihr das mal nachlesen wollt, und sagt, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Geh hin mit deiner Kraft, du wirst sie retten. Punkt. Wenn ihr gar nichts mitnehmt von der Predigt, dann merkt euch, geh hin in dieser deiner Kraft. Ich habe eine nicht so schöne Woche hinter mir. Ich lag die ganze Woche flach. Und die Wochen davor waren schon echt anstrengend. Auf gut Deutsch gesagt, meine Kraft war am Arsch die Woche. Und ich wusste, am Sonntag ist die Predigt. Ich wusste, über was ich predigen will. Aber ich habe mich am Montag, bin ich noch zur Arbeit und bei uns die halbe Kita lag mit Magen-Darm flach. Die erste Kollegin lag letzte Woche flach, dann lagen Kinder flach. Bei meinem Mann und mir war die letzte Zeit echt viel, auch bei der Arbeit. Bei uns läuft manches privat gerade nicht, wie wir uns das wünschen. Und dann lag ich flach. Und ich hatte keinen Hunger, ich hatte Kopfschmerzen, dass es knallt. Ich habe den halben Tag geschlafen und ich wusste, du musst eine Predigt halten. Und ich sage euch mal, meine Kraft, die war nicht wirklich da. Und dann wusste ich, ich mache den Text. Und es ging nichts, aber ich habe bis Donnerstag ging gar nichts. Und wisst ihr, dann habe ich auch noch meine Tage gekriegt und dann fühlt man sich als Frau echt nicht so gut. Weil dann die Hormone auch noch spinnen und dann nervt dich alles und dir geht's einfach echt blöd. Und meine Laune, kann ich euch sagen, der ging's auch nicht gut. Die war echt im Keller. Und dann habe ich irgendwann den Text wieder genommen und dann habe ich mich irgendwann, da ging's dann besser, habe mich hingesetzt in mein Bett, wir haben ein neues Bett, saß da wie so eine Königin in meinem Bett und habe die komplette Predigt runtergeschrieben. Weil ich mich hingesetzt habe und habe das genommen. Das ist das, was die Rebecca gesagt hat. Wenn wir uns Zeit nehmen für Gott, dann läuft's auf einmal. Also ich war dann trotzdem nicht am nächsten Tag, bin hochgesprungen, bin durch die Gegend gerannt und habe gerufen, Halleluja. Aber es war total cool, weil ich könnte es einfach runterschreiben. Und dann kam dieser Satz, geh hin in dieser deiner Kraft. Und wisst ihr, wenn wir das Gefühl haben, wir haben eine Megakraft wie so eine Simson-Geschichte. Ja, der geht hin und er schlägt irgendwie 1000 Philister und zertrischt die alle und dann sind wir mega toll. Das ist super, das gibt's. Das gibt's auch in der Bibel. Und dann gibt's einen Gideon in der Bibel, der versteckt sich einfach und dem seine Kraft ist gar nicht groß. Und dann sagt Gott nicht, geh hin in der Kraft von einem Simson. Und dann sagt Gott nicht, geh hin in der Kraft von einem Peter. Oder geh in der Kraft von einer Sarah oder von einem Markus. Nein, der sagt, nimm mal deine Kraft. Und die reicht. Und ich hatte diese Woche, das war so das Paradebeispiel, ich hatte keine Kraft. Und meine Laune war nix. Und ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt. Und habe gedacht, wie soll ich denn am Sonntag da vorne stehen? Und Gott, ist das voll egal. Das ist Gott komplett egal, weil der sagt, du musst doch nicht sein wie irgendjemand. Du musst nicht sein wie irgendjemand. Und ich hatte so das Gefühl, dass Gott sagt, ich sehe dich mit dem, was du bist und nicht mit dem, was du glaubst zu sein. Ich sehe dich mit dem, was du bist und nicht mit dem, was du glaubst zu sein. Und diese Woche habe ich nicht so toll von mir gedacht. mit dem, was du glaubst zu sein, das ist ja schön und gut, du kannst dich sehen als was auch immer, aber ich sehe dich ganz anders. Die erste Message ist, ich bin da. Und die zweite ist, du streitbarer Held. Du Heldin. Du bist meine Heldin. Und zwar dann, wenn du daheim im Bett liegst oder wenn du schlechte Laune hast oder wenn du gerade einen Wutanfall hinter dir hast oder wenn du total Angst vor was hast, dann bist du meine Heldin, dann bist du mein Held. Geh hin mit dieser deiner Kraft. Und wisst ihr, ich habe, es war so cool, die Anita hat mir am Montag noch eine Predigt geschickt, die habe ich gehört, und die hatte Punkte drin, die ich irgendwie auch so gern sagen wollte. Und wisst ihr, das ist was, das ist keine neue Nachricht, die ich euch sage, und ihr wisst die wahrscheinlich schon, aber es ist manchmal gut, wenn man sie sich wieder ins Gedächtnis reinholt. Der Teufel will zwei Sachen ganz, ganz, ganz von Herzen gern. Das erste ist, was er will, dass er unser Gottesbild kaputt machen will. Wo ist Gott? Wo ist Gott, wenn Leute vorkommen und erzählen, wie toll es denen geht und ich spüre davon überhaupt nichts? Wo ist denn Gott, wenn ich seit Jahren für was bete und ich krieg's nicht? Und andere gehen vor und erzählen, ich habe das Wunder erlebt und ich habe das Wunder erlebt. Wo ist denn dann dein Gott? Wo ist denn Gott, wenn du für ein Kind betest und andere um dich herum kriegen Kinder und du kriegst keins? Wo ist denn dein Gott, wenn du das Richtige tust und dann hast du keine Arbeit mehr? Wo ist denn dein Gott, wenn du seit Jahren Schmerzen hast und betest und alle Ärzte abklapperst? Wo ist denn dein Gott? Das ist, was der Teufel machen will. Wo ist denn dein Gott? Wer ist denn dein Gott? Und deswegen fängt Gott in der Bibel an und sagt, ich bin mit dir. Das ist so, was der Teufel so gern macht. Wo ist er denn? Hat er dir geholfen? Nee, dir hilft er nicht. Der hilft den anderen, aber dir? Glaubst du, den gibt's? Und das Zweite, was er machen will, ist, der will mein Selbstbild kaputt machen und meine Identität. Wenn was nicht läuft, wie oft denken wir denn, ich habe zu wenig geglaubt oder ich muss noch mehr glauben, ich muss noch mehr machen, bin ich gut genug, ich habe irgendeinen Mist gemacht, deswegen leide ich jetzt dafür. Das ist was, was Gott so gern kaputt machen will. Deswegen fängt er an und sagt, das Erste ist, ich bin mit dir. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Geh hin, das hat so gut gepasst, was du gesagt hast. Hab keine Angst, ich bin mit dir. Josua 1, Vers 9, ich bin mit dir. Geh hin, du kriegst es hin. Das Erste ist, was wir wieder wissen müssen, Gott ist da und Gott ist Liebe, immer. Und das Zweite ist, ich bin geliebt. Ich bin in Gottes Augen ein Held und eine Heldin. Ob ich mich so fühle oder nicht. Das ist echt ganz schön schwierig, weil wir uns oft nicht so fühlen und wir Menschen machen ganz viel von Gefühlen abhängig und nicht immer von Tatsachen. Ich glaube, wir Frauen sind da noch schlimmer wie die Männer. Wenn ich manchmal mit meinem Mann über was rede oder früher mit meinem Papa auch schon, ich fand es ganz schrecklich, dann kommt so eine sachliche Antwort. Und du denkst, ah ja, stimmt. Aber, ich fühle das gar nicht so. Und manches ist voll ungerecht. Ja, aber das und das könnte die Lösung sein. Und unsere Gefühle sagen, aber nein. Ich will Harmonie und ich will Gerechtigkeit und ich will, dass die anderen mich voll lieb haben. Das sind so die Jüngsten. Die wollen immer lieb gehabt werden. Und manchmal geht es gar nicht. Aber unsere Gefühle müssen manchmal auf Spur gebracht werden. Und manchmal kommt dann ein Engel und der macht dann pff. Hast du was vergessen? Gott ist mit dir. Gott sieht dich anders, als du dich siehst. Und jetzt nimmst du deine Kraft und geh los. Lest euch das mal durch. Könnt ihr das sehen? Wir haben den Vorteil, wir leben nach Gideon. Wir haben schon die beste Nachricht gekriegt von dem größten Helden, den es gibt in der Bibel. In einer anderen Übersetzung steht, wir sind nicht nur verbunden, wir sind verwachsen. Wir sind Wenn wir die Entscheidung getroffen haben, für Jesus sind wir verwachsen. Und dann, ihr könnt euch so ein Bild vorstellen, ich finde es mit dem Weinstock total toll, aber ihr könnt euch das vorstellen wie bei so siamesischen Zwillingen, die sind verwachsen. Und manchmal versucht man, die ja zu trennen. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es einfach nicht, weil manche sind so verwachsen, da sind Gefäße zusammen, da sind die Blutsachen zusammen, da ist alles zusammen, du kriegst es nicht weg. Und wir haben die Message schon, wir sind nicht alleine. Wir sind verbunden, wir sind verwachsen mit Jesus. Jesus sagt, ihr seid schon verbunden. Und das ist das Gleiche, was der Gideon hört. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein unterwegs. Du bist Christusträger in dir. Du gehst nie alleine. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, du gehst nie alleine. Auch wenn eine Zeit von Gericht kommt oder von einer Wüstenzeit, dann bist du gar nicht alleine. Nie. Vielleicht sagt es unser Gefühl manchmal, aber die Tatsache ist, wir sind verbunden. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal umdrehen oder mal euch eurem Nachbarn sagen, ich bin verbunden mit Christus. Ich bin verbunden. Untrennbar. Ich bin's schon. Ich bin Christusträger. Ihr seid nie allein. Das ist die beste Botschaft, oder? Und manchmal müssen halt die Gefühle nachkommen, aber ich bin verbunden. Und er sagt, du gehst nicht allein. In Galater 2,20, da hatte ich mal ein T-Shirt von, da steht, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Wir sind immer zu zweit unterwegs, immer. Und das ist die Tatsache, die schafft Gott. Ich bin in Christus. Und das ist keine Sache von dem Gefühl, das ist eine Tatsache. Wir alle, die wir hier sitzen, wir sind Christusträger. Wir tragen Christus. Wir sind nie ohne unterwegs. Und der Engel kommt zu Gideon und sagt, du bist nie ohne. Auch wenn du gerade in der Tiefphase deines Lebens bist und wo du dich versteckst und wo du Angst hast und wo du wahrscheinlich auch mega Hunger hast. Du bist nie ohne gewesen. Noch nie. Weil der Herr ist der Herr, der dein ganzes Volk aus Ägypten rausgeholt hat. Und Gideon kriegt es mit und sagt, Herr, für wahr, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und er kriegt so Schiss, weil er jetzt erkennt, hey, Gott ist wirklich da. Gott ist da und es macht Angst erstmal auch. Boah, ich habe gerade den Engel des Herrn gesehen und ich habe mit dem geredet. Und dann sagt er, hey, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben, Friede sei mit dir. Und wenn wir das erkennen, dann sollten wir es immer so machen wie der Gideon und wir sollten in Anbetung gehen. Und er baut einen Altar. Ich fand es so cool, dass du das gesagt hast mit dieser Bundeslade, die mittendrin stand. Er baut einen Altar und er nennt ihn, der Herr ist Friede. Der Herr ist Friede. So nennt er seinen Altar, weil er das erlebt. Der Herr ist Friede. Und er geht in die Anbetung. Und wisst ihr, was so cool ist? Wir brauchen keinen Altar mehr, weil wir leben nach Christus. Der Vorhang ist schon zerrissen. Wir brauchen keinen Altar mehr bauen. Wir müssen nicht irgendwo extra hingehen. Wir brauchen keine Bundeslade mehr. Wir brauchen kein Zelt der Begegnung und kein Tempel, weil wir sind schon der Tempel. Und wir haben jetzt schon den Zugang, immer. Wir müssen nichts mehr extra bauen. Im Alten Testament, da war das ganz oft ein Zeichen, dass was passiert, dass man so einen Tempel baut, einen Altar baut. Wir brauchen das nicht. Wir haben Freimut und Zugang in aller Zuversicht. Wir haben Zugang zum Vater. Es gibt so viele Stellen, wo das steht, wir haben jetzt schon Zugang. Wir brauchen nichts mehr bauen. Wir können sagen im Herzen Danke und wir können Gott die Ehre geben. Und im Herzen ein Lied tragen und tanzen und singen, wie gut Gott es mit uns meint. Und jetzt kommt der Auftrag, der eigentliche Auftrag, den Gideon kriegt. Weil der Engel ist tatsächlich nicht nur gekommen, um zu sagen, ich bin mit dir und du bist wertvoll und du bist ganz anders, wie du dich siehst. Geh hin in deiner Kraft, geh hin heißt, mach was. Das sagt Gott übrigens immer noch, geh hin zu jedem von uns. Unterschiedlich, aber er sagt, geh hin. Gott sagt nicht, setz dich hin und mach's dir gemütlich auf deiner Couch. Den Rest mach ich. Sagt Gott leider nicht. Geh hin. In derselben Nacht sprach der Herr, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der 7-jährig ist, und reiße nieder den Altar des Baal, der deinem Vater, wohlgemerkt, gehört. Und haue um das Aschera-Bild, das dabei steht, und bau dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens ein Altar nach der vorgeschriebenen Ordnung. Und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer dar mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Knechten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun, und tat's in der Nacht. Helden der Bibel. Der hat eine ganz krasse, klare Ansage gekriegt von Gott. Gehe hin in deiner Kraft. Und er hat ein ganz klares Bild. Wir haben so den Schrank rausgeräumt bei uns gestern. Und ich wollte eigentlich was total Cooles machen, dass mein Mann das mit so einem Vorschlaghammer dann zertrümmert, dass ihr mal so das seht. Aber er hat gesagt, das macht zu viel Dreck. Okay, machen wir das heute nicht. Stellt euch das jetzt mal vor, wie er das kaputt macht. Aber gar nicht jetzt. Weil, was macht denn der? Er fürchtet sich. Das Erste, was wir mitkriegen von Gideon, der versteckt sich und hat Angst. Das Zweite, was wir mitkriegen, ich baue einen Altar und bete an. Und das Nächste, was wir mitkriegen, er fürchtet sich. Helden der Bibel. Ich fürchte mich. Und ich liebe diese Stelle, weil kurz vorher haben wir gelesen, geh hin in dieser deiner Kraft. Und für was reicht die Kraft von Gideon? Er macht alles, was Gott sagt. Aber wisst ihr, wann er es macht? Nacht. Weil tagsüber hat er Schiss. Und er kriegt es nicht hin. Ist es nicht mega? Und es ist ein Held der Bibel. Ich liebe das. Weil wisst ihr, so ist doch Gott. Der gibt dir einen Auftrag, aber Gott, wisst ihr, manche Leute haben schon erzählt, ich hatte immer Angst, Gott schickt mich nach Afrika in die Mission oder sowas. Und dann mache ich was ganz anderes. Ich bin so glücklich, dass ich nicht in die Mission muss. Wieso sollte Gott manche Sachen wollen von uns? Manchmal haben wir so das Gefühl, wir müssen so Riesiges leisten. Das ist riesig, was er macht. Und dann macht er es nachts, weil er voll Schiss hat. Und Gott sagt voll okay. Geh hin in dieser deiner Kraft heißt nichts anderes wie geh hin in dieser deiner Kraft. Du musst nicht Superman spielen. Du bist nicht Batman. Du bist einfach Gideon und es ist voll gut. Mach das. Und er geht nachts. Und wisst ihr, ich glaube, wir müssen das uns so oft sagen, Gott gibt uns Aufträge, aber Gott findet es voll okay, wenn wir heimlich nachts was machen. Gott findet es voll okay, wenn jemand nicht gerne hier vorne steht, aber sich immer Mühe mit der Deko gibt. Gott findet es voll okay, wenn jemand von Herzen die Gemeinderäume putzt und während dem Kloputzen Lobpreislieder laufen lässt oder für die Gemeinderäume hier betet. Gott findet's voll okay, wenn wir nett vorne stehen und wenn wir nett singen und wenn wir nett eine Predigt halten und zu Hause im Bett sitzen, heulen und beten. Gott sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Ja, so ein Bild aus meinem coolen Bild, Comic hier. Also ich empfehle euch die echt, wenn ihr mal irgendwie nicht so viel Input in euren Kopf kriegt, dann besorgt euch Comics und die sind super. Er macht es nachts. Und wisst ihr, Gideon ist ein Held der Nacht. Das ist voll gut, weil Gott sagt, es ist voll okay. Ich habe gesagt, geh mal mit deiner Kraft und geh nicht mit einer anderen Kraft. Und deine Kraft reicht für die Nacht. Es gibt einen Spruch von Corrie ten Boom, der heißt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Das hängt bei uns im Schlafzimmer. Die hat ihren Vater mal gefragt, hey, wenn die Nazis kommen, und wir wissen, was dann passiert. Ich weiß nicht, ob ich Mut habe, irgendwas zu machen. Und dann hat der Vater gesagt, weißt du, wenn du Zug fahren willst, wann kaufe ich deine Fahrkarte? Ich kaufe die dir dann, wenn du Zug fährst. Und ich kaufe die nicht 3 Jahre vorher. Die ist so ein mega Beispiel für uns. Aber wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat alles heimlich gemacht. Die ist nicht mit irgendeinem Fridays for Future Plakat auf die Straße gegangen und hat irgendwas deklariert. Die hat es ganz heimlich gemacht. Die haben Sachen versteckt. War eigentlich auch nicht so okay. Die haben gegen das Gesetz verstoßen, heimlich nachts. Da ist viel nachts gelaufen und es war voll okay für Gott, weil das war genau das, was richtig war. Und jeder von uns hat einen Auftrag. Der Mike hat mir erzählt, er hatte einen Pastor und der ist immer rumgelaufen, auch auf Märkten, und hat die Leute angeschwätzt und dann hat er so kleine Visitenkarten oder sowas gehabt von dieser, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, da konnte man so anrufen und da gab es immer so eine kleine Andacht früher oder so eine Bibelpredigt irgendwie. Und das hat er verteilt oder in Briefkästen geschmissen. Und irgendwann, als der Mike und seine Familie zum Glauben gekommen ist, waren sie bei der Großmutter und die hat erzählt dann, ey, ich bin auch schon Christ. Und wisst ihr, warum die zum Glauben gekommen ist? Weil der Pastor irgendwann mal bei ihr in den Briefkasten so ein kleines Ding reingeschmissen hat und sie hat die Andachten jeden Tag gehört. Der musste nicht mal mit Menschen reden, der hat was in den Briefkasten geschmissen, der hat die Leute gar nicht gesehen, der hat nichts mit denen zu tun gehabt und die ist zum Glauben gekommen, weil sie den Hörer genommen hat und diese Nummer angerufen hat, die auf diesem Dingens drauf stand. Und so kommen Menschen zum Glauben und so wird Same gesät. Und manchmal kriegen wir es noch mit, was für ein Same, was für eine Frucht kommt und manchmal kriegen wir es gar nicht mit, was passiert. Und manchmal denken wir und manchmal denke ich, man muss was ganz, ganz Tolles leisten und was ganz Tolles machen und ganz besonders viel Mühe sich geben. Und dann sagt Gott, wieso? Nimm mal du deine Kraft. Und die ist manchmal ganz da oben und die ist manchmal echt am Boden. Und auch wenn die ganz klitzeklein ist, sage ich, ich gebrauche dich trotzdem. Weil ich habe das doch schon, ich habe das vorbereitet. Weil ich bin mit dir und du bist mein Held, du bist meine Heldin. Nimm mal du deine Kraft. Wisst ihr, wenn wir irgendwas im Verborgenen tun und es ist das Richtige und es ist das, was wir tun und es ist gehorsam, dann wird Gott das sofort segnen, weil das ist, was er will. Gott will nicht unbedingt Riesentaten manchmal. Gott will, dass wir gehorsam sind. Gideon gehorcht und Gott gebraucht ihn. Wir lesen nachher, das war gar nicht so ohne, weil nachher wollten die Leute ihn nämlich umbringen dafür, was er gemacht hat. Also er hatte allen Grund, Angst zu haben. Und sein Vater, interessanterweise, hat sich zu ihm gestellt. Obwohl er, der Vater, ihm hat es gehört, gell, was er da kaputt gemacht hat. Und sein Vater stellt sich zu ihm. Sein Vater, der ein Götzenbild gemacht hat, stellt sich zu seinem Sohn. Obwohl er sein Götzenbild kaputt gemacht hat. Und wisst ihr, das ist was wir in unserem Leben auch wissen müssen. Gericht kommt nicht ohne Grund. Gericht kommt, weil wir Mist bauen. Was wir so als Gericht, es ist kein Gericht, aber was wir ganz gut kennen, glaube ich, ist so Briefe, die ab und zu ins Haus flattern, mit einem schönen oder manchmal nicht ganz so vorteilhaften Foto von uns drin, wo dann steht, Sie haben hier und dort eine Grenze überschritten. Sie sind zu schnell gefahren. Wisst ihr, ganz oft passiert was aus einem Grund. Ja? Wir kriegen Knöllchen meistens nicht, weil wir korrekt geparkt haben. Und wir kriegen kein Foto ins Haus, wenn wir in der 30er-Zone 30 gefahren sind. Und manchmal ist es so, dass wir was in unserem Leben haben, was kaputt gemacht werden muss erstmal. Weil da was in unserem Leben schiefgelaufen ist. Weil es da irgendwo auf einem Berg oder in unserem Herzen irgendeinen Altar gibt, der da gar nicht hingehört. Weil es da irgendwelche Bilder gibt, die total falsch sind. Und das sind manchmal Gottesbilder. Manchmal sind es Bilder von unserem Leben, manchmal sind es Dinge, mit denen wir uns eingerichtet haben und die müssen erstmal kaputt gemacht werden. Das steht ganz vorne an der Geschichte, bevor der richtig große Auftrag, wo er nachher kämpfen muss gegen die Midianiter, das kommt nachher erst, weil das Erste ist, er geht in die Anbetung und er macht erstmal das Alte kaputt. Ganz arg oft muss was Altes kaputt gemacht werden und dann kommt was Neues. Erst muss was Altes rausgeschmissen werden, damit das Neue reinkommt, weil beides hat leider keinen Platz. Bei Elia später heißt es irgendwann, was hinkt ihr denn auf beiden Seiten? Was hinkt ihr auf beiden Seiten? Ihr seid hier irgendwie und ihr seid hier irgendwie. Ihr seid vielleicht nicht klar. Warum hinkt ihr denn? Warum sagt ihr nicht, Punkt, das ist es? Beides funktioniert nicht. Und Elia macht auch erstmal einiges kaputt. Wenn ihr euch die Bibel anguckt, da geht oft mal was kaputt. Oder manchmal sterben Menschen. Da muss was Altes weg. Das ist total krass, wenn man das manchmal liest, so heutzutage. Aber wenn man sich überlegt, was das Volk gemacht hat, und es wäre eine Bundesregierung gewesen, ey, die Hälfte der Leute wäre im Knast gelandet, weil sie so Schrott gemacht haben. Und da gab es ganz schön viel Schrott. Da bauen die sich irgendwo ein Götzenbild hin und machen sich ein Bild. In der Bibel heißt es nachher, ihr macht euch mit euren eigenen Händen, nehmt ihr Holz, ihr selber macht einen Gott draus und dann betet ihr den an, obwohl ihr das mit euren Händen gemacht habt. Ihr wisst selber, wie ihr das gebaut habt und dann sagt ihr, das ist mein Gott. Und wisst ihr, ganz oft müssen wir erstmal was kaputt machen, irgendein Bild in uns, irgendeine Vorstellung in uns, die einfach nicht stimmt. Manchmal muss man auch eine Wahrheit über sich kaputt machen, die nicht stimmt. Gideon hätte bestimmt nicht gesagt, du streitbarer Held. Bin ich nicht. Der sagt auch am Anfang dann irgendwann, aber ich bin der Jüngste und mein Geschlecht ist das Kleinste. Das ist seine Antwort erstmal. Ich bin der Jüngste und ich bin nichts wert und ich bin das kleinste Geschlecht. Ich bin doch niemand. Nimm bitte jemand anderen. Wenn in die Bibel guckt, der Mose sagt, oh, ich kann gar nicht reden. Der Nächste sagt, ich bin zu jung, der Nächste ist zu alt, ich bin zu schwach, ich bin eine Frau, ich bin eine Prostituierte, gibt's in der Bibel, da gibt's alles. Und alle haben erstmal eine Ausrede und sagen, aber, du bist in total guter Gesellschaft, die sagen auch alle, aber ich nicht. Nimm mal den neben mir, die sind gut, aber ich nicht. Und wisst ihr, was so cool ist? Da steht, sobald der Gideon das kaputt gemacht hat, da wurde er in den Schutzraum genommen von Gott und umkleidet. Das ist wie wenn jemand so eine schützende Decke drüber legt und sagt, so, du hast genau das Richtige gemacht, das Alte ist weg und jetzt nehme ich was Neues und kleide dich in den Schutzraum und umhülle dich. Und es passiert auch bei uns. Gott sagt, wenn ihr bekennt, was ihr falsch gemacht habt, dann bin ich treu und gerecht. Ich bin treu und gerecht. Immer. Immer. Ich bin die Burg, in die ihr kommen dürft. Ich zerschlag das Alte. Wenn ihr bekennt, ich bin immer treu und gerecht und ihr dürft immer kommen. Und ich gebe euch meinen Geist. Und ich gebe euch Vergebung. Und ich gebe euch Vergebung. 7 mal 70 mal gebe ich euch Vergebung für das Gleiche. Mal von den 3000 Millionen anderen Sachen abgesehen, die es auch noch gibt, für die gibt es auch 7 mal 70 Millionenfach Vergebung. Immer. Aber ihr müsst es bekennen. Das Alte muss weg. Und dann darf das Neue rein. Und manchmal kommt vielleicht eine Freundin oder ein Freund und gibt uns so einen kleinen Hinweis, was nicht stimmt bei uns. Und dann ist es so wertvoll, wenn wir sagen, vielleicht ist was dran. Vielleicht ist was dran, was die andere sieht in mir, dass ich Buße tue drüber. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Das Bild von Gott ändert sich nicht. Der sagt trotzdem, du streitbare Held, meine Heldin. Auch wenn wir das sehen. Und den Rest mache ich nur kurz. Wir könnten über Gideon so viel reden, weil das ist so mega. Er hat dann ja den Auftrag, gegen die Midianiter zu kämpfen. Und wisst ihr, Gott ist so witzig eigentlich manchmal. Weil, wisst ihr, was sehen wir jetzt? Eigentlich ist Gideon ein Angsthase, ne? Und dann ruft Gideon und dann kommen, stellt euch das mal vor, er ruft, bläst in sein Horn, das wäre was für einen Markus, und dann kommen 32.000 an. Und dann sagt Gott, das sind aber zu viele. Nein, das sind nicht zu viele, das sind unsere Feinde. Und dann sondert Gott aus. Und dann bleiben nachher 10.000 übrig, weil 22.000 gehen. Und dann sagt Gott, es sind zu viele. Nein, Gott, es sind nicht so viele. Da steht in der Bibel, es ist ein riesiges Heer, ein riesiges Volk. Und er sagt, hallo, Gott, es sind nicht so viele. Und Gott sagt, doch, es sind so viele. Und Gott sondert aus. Und übrig bleiben 300. Und dann steht in der Bibel, weil ich möchte Ihnen zeigen, es geht nicht um euch, es geht um mich. Es geht nicht um dich, Gideon. Ich habe dich erwählt und du bist mein streitbarer Held, aber es geht nicht um dich. Es geht einfach nur um mich. Es geht um mich, weil ich krieg's hin mit 300 gegen den Herr. Ihr müsst es gar nicht können. Geh hin in dieser deiner Kraft. Und wahrscheinlich war Gideon ein bisschen safe, als er gedacht hat, 32.000 ist echt gut. Das ist eine gute Kraft. Und 10.000 war dann vielleicht nicht mehr so eine gute Kraft. Und 300 ist nicht wirklich viel. Geh hin in dieser deiner Kraft. Ich gebe dir 300, das reicht. Und damit Gideon dann noch wusste, hey, er ist nicht allein, gibt er ihm noch ein Zeichen und schickt ihm jemand mit. Der schickt seinen Diener mit und der kriegt quasi vorher, bevor der Krieg schon losgeht, gesagt, ihr werdet gewinnen. Und zwar sagt es nicht Gott, sondern er schleicht sich nachher in das Heerlager und da sind zwei Soldaten und die reden miteinander und sagen, wir haben das schon gesehen und Gideon kommt und der macht uns platt. Kurzfassung. Und das kriegt Gideon vorher schon mit und deswegen geht Gideon in den Kampf. Und wisst ihr, da ist auch total cool, weil er vorher anbetet. Und dann geht er in den Kampf und am Anfang ist, die haben, ich fand das Bild immer so cool, die hatten so einen Tonkrug und da war die Fackel drin und ein Schwert in der Hand. Und die sind dann quasi losgestürmt und haben diese Tonkrüge kaputt gemacht. Und dann sind die so schreiend den Berg runter und dann, das Coole, die sind quasi den Berg runter und sind stehen geblieben und den Rest hat Gott gemacht. Weil dann stand, die sind gekommen, die haben geschrien und dann sind sie erstmal stehen geblieben und Gott hat die total verwirrt, das ganze Volk mit 300 Mann und dann haben sie sich auch noch aufgeteilt. Also waren da hier so 50, 50, 50, 50 und dann tausendfaches Heer und die rennen runter, bleiben stehen und Gott macht, dass die sich gegenseitig umbringen. Geh hin in dieser deiner Kraft, mehr brauchst du nicht. Geh hin in dieser deiner Kraft für deine Aufgabe. Und wisst ihr, jede Aufgabe von jedem, der hier sitzt, ist irgendeine andere. Und ihr nehmt einfach die Kraft, die ihr habt. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir strotzen vor Kraft. Und manchmal haben wir das Gefühl, da geht gar nichts. Und dann haben wir es wie bei der Rebecca, so ein Bild vor uns, was wir alles so zu tun haben. Und wir kriegen das vielleicht gar nicht hin. Und dann fokussieren wir uns und merken, es geht. Gott ist immer dabei. Und Gott sieht uns ganz anders, wie wir uns sehen. Und die Kraft, die wir haben, die reicht für Gott. Ich liebe die Geschichte vom Gideon, der kämpft natürlich und gewinnt. Und habt ihr das Ende vom Gideon auf dem Schirm? Wisst ihr, was in der Bibel steht am Schluss von Gideon? Gideon macht sich ein Götzenbild. Und die beten an. Das ist das Ende vom Gideon. Was ist denn das für das Ende für eine Predigt, oder? Das ist das Ende von Gideon. Ich habe es dem Mike gesagt, er so, was? Wisst ihr, das ist so, wie kann der das machen? Das ist ein Held der Bibel. Das ist ein Held, der macht, was Gott will. Der kriegt ganz viele Zeichen, er macht, was Gott will. Er kriegt den Mega-Zuspruch und ganz am Ende seines Lebens baut er selber ein Götzenbild. Und es ist ein Held Gottes. Und es sind wir Menschen. Und Gott hört nicht auf, uns zu lieben. Das ist so ein mega Leben, oder? Und wir sagen, wow, wie Gideon. Wäre nicht schlecht. Ich wäre gern dabei gewesen. Und ich renne da runter und schreie für Gott und für Gideon. Und das ganze Heer killt sich gegenseitig. Und ich muss eigentlich gar nichts machen, aber ich bin nachher ein Held. Und er baut ein Altar nachher und nicht ein Altar für Gott. Und wisst ihr, so sind wir Menschen. So sind wir Menschen und Gott hat uns lieb. Und Gott baut Geschichte mit so jemandem. Was ist ein Held? In Gottes Augen sitzen hier ganz viele Helden Gottes und Heldinnen. Ob ihr euch so fühlt oder nicht, das ist Gottes Wahrheit über euch. Ihr seid geliebt, ihr seid erwählt, ihr seid geheiligt, ihr seid gereinigt. Ihr seid Könige und Priester, ihr seid Helden Gottes. Und wenn ihr fallt, dann steht er wieder auf. Der Gideon, der hat einen ganz schönen Sturz am Ende hingelegt. Und trotzdem steht in der Bibel, obwohl er das gemacht hat, hatte das Land 40 Jahre Ruhe, als er gelebt hat. 40 Jahre. Obwohl er irgendwann nicht mehr gemacht hat, was richtig war. Hat Gott seinen Segen draufgelegt. Was ist ein Held? Sowas, nicht. Für Gott ist jemand ein Held, der heimlich in der Nacht was macht. Für Gott ist ein Held jemand, der auf die Burg geht und tanzt und Message gibt. Für Gott ist ein Held, der Lobpreisen Toiletten putzt. Der betet jahrelang wie deine Oma für die Familie, die betet und betet im Verborgenen und nicht mitkriegt, was draus wird. Das ist ein Held Gottes. Ein Held Gottes ist jemand, der hier vor mir sitzt. Wisst ihr, es gibt einen einzigen Helden in der Bibel, der es durchgezogen hat. Und es war Jesus. Und er hat den ultimativen Preis gezahlt. Es war der einzige Held, der durchgehalten hat. Aber wie ihr an der Kurve seht, es ist danach nicht besser geworden. Obwohl Jesus der ultimative Held war, der kein Götzenbild mehr errichtet hat, der durchgehalten hat, der Angst gelitten hat, der Schmerzen erlitten hat. Er ist unser ultimativer Held und wir Menschen haben es trotzdem nicht kapiert. Und trotzdem macht Gott weiter. Und trotzdem macht Gott weiter und weiter. Weil er euch liebt, weil er mich liebt, hört er nicht auf und sagt, jetzt ist mal Schluss. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf euch. Ich habe keine Lust mehr. Könnt Gott echt sagen, oder? Er gibt seinen Sohn, er lässt seinen Sohn töten, einen ganz abartigen Tod, freiwillig. Und wir haben es immer noch nicht kapiert. Wir möchten gleich noch in den Lobpreis gehen, in der Zeit von der Anbetung und aber auch in der Zeit, wo ihr für euch Zeit habt nachzudenken, Wissle. Hey, nehmt das Wort und lasst euch erstmal sagen, wer ist Gott? Wer ist Gott? Gott sagt, ich, der Herr, bin mit dir, wohin du auch gehst. Sei mutig, sei entschlossen, ich bin der Herr, dein Gott. Ich gehe mit. Ich liebe dich. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Du bist mein. Ich bin der Herr, der dich errettet hat. Ich bin dein Erlöser. Ich bin dein Heiland. Ich bin dein Vater. Ich bin deine Mutter. Ich bin dein Ein und Alles. Wer ist Gott für dich? Ich habe ja eine Seelsorgeausbildung gemacht und habe da auch eine ganze Weile mit Leuten gesprochen. Und wisst ihr, was wir verrückte Bilder, wir Christen haben manchmal von uns und von Gott? Das ist irre, ich auch. Da sitzt du drin und denkst manchmal, warum glaube ich sowas? Warum glaube ich sowas über mich? Und warum glaube ich sowas über Gott? Wieso denke ich denn, dass Gott so oder so ist? Wir haben manchmal echt ganz schön komische Vorstellungen. Obwohl manche von uns von klein auf mit Gott unterwegs sind. Wer ist Gott? Und dann lasst euch sagen, wer bin denn ich in Gottes Augen? Wer bin ich? Oder wer glaube ich zu sein? Und verlasst nicht diesen Altar, die Bundeslade, die uns durchführt in den Frieden, ins Leben rein. Aber das wisst ihr, wir müssen nichts mehr bauen, das ist drin in uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist lebt in uns. Der Zugang ist schon da. Und vielleicht können wir uns überlegen, hey, haben wir irgendwas, was wir auch kaputt machen müssen? Wo wir sehen, ich bin vielleicht zu klein, ich bin zu alt. Das packe ich nicht nochmal neu anfangen. Die Aufgabe ist zu schwer, die ist zu groß. Oder das hat sich noch nie, das war nie meine Vorstellung. Vielleicht müssen wir was kaputt machen, dass Gott neu kommen kann und sagen, hey, das nehmen wir jetzt weg. Gell, wir machen das kaputt und dann komme ich und kleide dich in was ganz Neues, in was ganz, ganz Schönes. Und Gott schenkt immer Ermutigung. Gott nimmt es und spricht immer wieder rein zu uns. Ich wünsche mir das so, dass wir das wie die Ulrike sehen dürfen, dass Gott so Liebeszeichen auf unserem Weg hinterlässt, so Ermutigungszeichen. Dass wir Freunde haben, die die Wahrheit aussprechen über uns. Dass wir wachsen dürfen in uns. Ich wünsche uns allen, dass wir so eine Oma haben, die betet und betet, oder Freunde, dass wir die Wahrheit erkennen. ich bin voll lang Christ und trotzdem hakt es manchmal. Und deswegen geht man auf ein Lebensseminar und sieht dann Sachen, die man jahrelang mit sich rumschleppt und als Wahrheit sieht und die gar nicht Wahrheit ist. Vater, ich danke dir, dass du der bist, der sagt, ich bin mit dir. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Geh hin in deiner Kraft, du musst nicht wie jemand anderes sein. Vater, ich danke dir, dass du sagst, ich bin hier, ich bin jetzt hier, ich bin morgen da, ich bin in der nächsten Sitzung, die ganz katastrophal ist. Und trotzdem bin ich da. Ich bin da, wenn der Alltag nervt, ich bin da, wenn du krank bist. Und ich sehe viel mehr in dir, als was du siehst. Vater, ich danke dir, dass du uns als geliebte Töchter siehst, geliebte Söhne, dass wir deine Helden sind. Vater, und wo wir ein kaputtes Bild von uns haben, da bitte ich dich, dass du das jetzt und heute kaputt machst. Dass es die ersten Risse gibt und dass es zerbrechen muss, weil du siehst uns als geliebt an. Gerettet, gewürdigt, geheiligt. Könige und Priester sind wir bei dir. Und danke, Herr, dass du ein Gott bist, der Vergebung gibt. Dass du uns Gnade gibst, jedes Mal, wenn wir kommen, wenn wir Mist gebaut haben. Und dass du Geschichte mit uns schreibst, obwohl wir uns manchmal gar nicht als würdig fühlen. Du schreibst Geschichte mit uns, mit unserem Leben, manchmal im Großen und manchmal im Kleinen. Und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns gebrauchen möchtest. In Liebe, in deiner Liebe. Herr, du bist der Gott und wir beten dich an. Weil du sagst, ich bin da, du bist geliebt, du bist gewollt. Und ich umkleide dich in den Schutzraum meiner Liebe. Herr, dir sei die Ehre.